Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Das Evangelium markiert, so wie ich es verstehe, eine gewisse Wende im Leben Jesu. Angefangen hat sein öffentliches Leben in Galiläa und dort ist er uns begegnet als jemand, der sich versteht, dass er herumziehen muss in Galiläa und die frohe Botschaft verkündigen. Das endet, als er zur Einsicht kommt, dass die Pharisäer vor allem die Gebote Gottes durch Menschensatzungen ersetzt haben. Und da geht es vor allem um Reinheitsgebote, also wie Riten vorgeschrieben werden, aber diese Riten überhaupt nicht in der Lage sind, das Problem zu erfassen, dass das Leben der Menschen verdunkelt, nämlich das Böse im eigenen Herzen, in dem alle möglichen Laster, Hochmut und Gier und Neid und Ehebruch und Mord und Lüge und so weiter da sind und halt durch bestimmte Situationen dann aktiviert werden. Dann, danach geht er aus Galiläa weg ins Heidenland. Und da treffen wir ihn jetzt. Er hat also eine Distanz gewählt, Abstand zu dem, woher er stammt, zu dem Jüdischen, aus dem er kommt. Man könnte vielleicht sagen, er macht sowas wie eine Auszeit. Und dabei stellt sich ihm die Frage: Für wen halten mich die Leute? Das ist anscheinend so eine Frage, stellt man nur, wenn eine Verunsicherung eingetreten ist. Was war das, was ich eigentlich getan habe oder bewirkt habe? Und die Antwort lautet, ja, die Leute halten dich für einen von den Propheten, für Moses, für Elia. Interessanterweise sind die alle schon gestorben und er, was weiß ich, revitalisieren sich in ihm oder ich weiß nicht, was da die Vorstellung ist. Oder er tritt geistig in ihre Fußstapfen. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Für den Messias. Beiden Auskünften ist gemeinsam, sie betreffen vor allem die irdische Welt und die Regierungsebene. Die Propheten waren sozusagen Regierungsberater, Politikberater, im Namen Jahwes durchaus. Aber angesiedelt waren sie am Königshof. Mose war selber Führer des Volkes, Regent. Elia stand im Gegensatz zu Ahab, dem damaligen König, aber das war die Ebene, auf der er verkehrt hat. Und so die Propheten. Also da geht's ums Regieren. Und der Messias, der sollte so eine Art zweiter David sein, der die Römer rauswirft, Israel in seiner ehemaligen Größe restauriert und gerecht regiert und auf die Weise für Frieden und Wohlfahrt und Gerechtigkeit im Land sorgt. Das ist auch eine politische Ebene. Das war also die Resonanz auf sein Wirken. Aber er ist anscheinend inzwischen an einen ganz anderen Punkt gelangt, weil sich so das Problem mit Regieren und mit Strukturen und Riten und Vorschriften und Gesetzen, das Problem des bösen Herzens nicht bewältigen lässt. Und anscheinend sieht er dies als die Ursache für den heillosen Zustand der Welt. Sondern wie ist es zu bewältigen? Über das Tragen des Kreuzes. Bis zum Ende. So wie er das selber für sich vor sich sieht. Und eine Wende, eine äußere, besteht darin, dass er ab jetzt nicht mehr umherwandert, sondern zielstrebig nach Jerusalem hinaufgeht. Dieses Kreuztragen bis zum Ende, was bedeutet es? Das bedeutet nicht in erster Linie irgendwelche asketischen Übungen oder Opfer, die man sich aussucht und dann irgendwie tut. Sondern das Kreuz ist das, was im Leben einem in die Quere kommt. Also was durch die eigenen Vorstellungen oder Wünsche vom Leben sozusagen ein X macht. Stopp, so geht's nicht. Also das muss man nicht suchen, das ist da oder es kommt. Und das X, worin besteht es? In Enttäuschungen, in Verlusten aller Art, Verlust von Gesundheit, von Chancen, von Perspektiven, von Schönheit, von Möglichkeiten, von Jugend. Man könnte sagen, das Kreuz im Leben ist die Begegnung mit dem Tod im Leben. Wenn man davon ausgeht, dass der Tod nicht nur ein Ereignis ist, das am Ende stattfindet und den körperlichen Tod bedeutet, sondern dass der Tod uns eben in Verlusten und Enttäuschungen aller Art sozusagen in den Kreuzen im Leben begegnet. Und die Weise, wie wir gewöhnlich auf dieses Kreuz reagieren, ist, dass wir das irgendwie nicht haben wollen. Also für den Tod, den leiblichen Tod, das kommt in der Neuen Testament vor, wie gehen die Leute damit um? Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot, schreibt Paulus, ich glaube, im Römerbrief. Die Griechen, Wein, Weib, Gesang und Bäder. Das war das Mittel, mit dem man durchs Leben kam und den Tod vergessen konnte. Es gibt noch andere Richtungen, nämlich das Streben nach Macht, nach Lusterfüllung, nach Ansehen, nach Position. Für uns heute spielt Arbeit eine richtige Rolle. Arbeiten, sich in der Arbeit selbst verwirklichen, wenn das möglich ist. Dies noch und dies noch und jenes noch, immer mehr von allem, das kommt auch noch dazu. Also das ist so ungefähr die Palette, die ist ziemlich klassisch und gleichzeitig modern bis in unsere Tage. Um den Kreuzen zu entgehen und um den Tod, nichts ist so sicher wie der Tod, um nicht mit dem konfrontiert zu sein. Mir kam das Bild, wenn einer von außen auf die Welt gucken würde, der könnte die sehen wie in riesigen, die Welt als Ameisenhaufen, und die Ameisen, die Menschen, rennen geschäftig hin und her und machen und tun, um ihren Ameisenhaufen zu erhalten oder zu perfektionieren und zu verbessern. Und fortwährend scheiden welche aus, die sterben halt, aber das macht nichts. Das fällt kaum auf, es treten ja neue an ihre Stelle und das Gewusel geht irgendwie weiter. Man kann das darüber ganz vergessen, dass da es dauernd Leichen gibt. Ja, nach der Lesung ist es der Tod, der uns vor sich hertreibt, die Angst vor dem Tod, die uns dauernd sozusagen in Bewegung hält, die uns dauernd am Machen und Tun, am Saufen und Fressen, am Singen und so weiter hält. Und das gilt es anscheinend zu durchbrechen, indem man dem Tod im Leben, dem Kreuz, sich stellt. Dazu muss man sich selbst verleugnen. Klar, die Tendenzen, die auf Vermeidung gehen. Und sich dieses Kreuz annehmen, es auf sich nehmen. Und dann kann man Jesus nachfolgen, der es getan hat. Das ist ein großer Trost. Es gibt ja schon mal einen, der das vorgemacht hat. Dann heißt es, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Da wird mit zwei Begriffen von Leben gespielt. Das eine ist einfach unser Dasein, hier unser irdisches Dasein auf dieser Welt. Wer das Kreuz trägt, der riskiert sein Dasein. Das, glaube ich, das kann man schon in so einer kleinen Übung wie in der Meditation erleben. Wenn wir da sitzen, dann liefern wir uns ein Stück weit aus dem, was kommt oder dem, was in uns ist, was wir aber nicht kennen. Und es ist kein Zufall, dass in der Anfangsrunde vom Widerstand gegen das tägliche Sitzen öfter die Rede war. Man möchte, aber dann ist alles wichtiger. Ja, das ist die Weise, wie man sich davon machen kann. Weil in dem Sitzen liefert man sich aus, gibt man Kontrolle ab. Muss man plötzlich mit dem zurechtkommen, was da vor einem auftaucht und weiß nicht wie, nicht im Vorhinein. Das ist eine Weise, sein Leben, sein Dasein zu riskieren. Sein Dasein heißt meine Vorstellung vom Leben, Kontrolle zu bewahren über die ganzen Situationen des Lebens, um möglichst ohne Hautabschürfungen daraus hervorzugehen. Wer das tut, wer sich also nicht selbst verleugnet, der wird letztendlich sogar das Dasein verlieren. Da findet nämlich keine Verwandlung statt. Und um diese Verwandlung geht es. Verwandlung des Daseins in, also um existenzphilosophisch zu sprechen, in Existenz. Um in Sein. In etwas, was den Tod überdauert. In eine neue Art von Leben, die Teilhabe an der Transzendenz bedeutet. Deswegen wird im Evangelium immer von Kindern Gottes geredet. Die gehören die sind von Gottes Art. Die gehören zu Gott, die sind nicht einfach dem Tod unterworfen. Also es geht um eine Verwandlung des Daseins in ewiges Leben. Das damit die Angst vor dem Tod überwinden kann, weil es sich als zu Gott gehörig erfährt. Und diese Menschen, die die Kinder Gottes sind, die etwas ahnen von diesem Leben aus dem Sein, dem Leben aus Gott heraus, von diesem neuen Leben, das sind die, die eine neue und gerechtere Welt aufbauen können. Sonst wird es immer mehr vom Selben. Wir können uns, glaube ich, gut in Petrus wiederfinden, der ganz deutlich merkt, jetzt geht's ans Eingemachte. Allein schon so offen über den Tod zu reden, über die Gewissheit des Todes. Da muss ihm Petrus Vorwürfe machen. Aber Petrus ist eben so wie wir. Er hat das im Sinn, was die Menschen wollen. Und wir wollen nicht an den Tod, das wollen wir nicht haben. Und auch nicht seine Boten im Leben, die wollen wir auch nicht haben. Sondern möglichst eine Welt erhalten und haben, wie wir sie uns vorstellen, wie sie uns gefällt. Wo wir sozusagen die Götter dieser Welt sind. Aber davon gilt es so langsam zu lernen, den Abschied zu nehmen und sich der Wirklichkeit zu stellen, wie sie ist.